Nichts ist, wie es scheint. Leslie Feinbergs Klassiker der Genderliteratur, Stonebutch Blues. Wenn wir bei Studio B Autorinnen und Autoren mit ihren Werken vorstellen, lassen sich diese oft einfach in unsere heteronormative Welt, die nach Männern und Frauen aufgeteilt zu sein scheint, einordnen. Leslie Feinberg ist ein Mensch, der 1949 in Buffalo, New York geboren und als weiblich registriert wurde. Später nahm sie einige Zeit lang männliche Hormone. Und während sich in englischsprachigen Artikeln über den, die, Autorin, Vorschläge für einen neuen Sprachgebrauch für den Umgang mit Pronomen finden, nämlich die geschlechterneutralen higher aus his and her und sie aus he und she, sind mir im Deutschen noch keine solchen Vorschläge bekannt. Sprache bestimmt das Bewusstsein, doch das ist ein langer Weg. Der wechselnde Gebrauch der unterschiedlichen Pronomen in dieser Besprechung versucht diesem Bewusstsein den Weg zu ebnen. Leslie Feinberg erzählt in ihrem Roman Stonebutch Blues die Lebensgeschichte von Jess Goldberg, ihre Kindheit in Buffalo und seinem späteren Leben in New York. Trotz dieser Parallelen ist der Roman nach Aussagen des Autors nicht autobiografisch. Jess ist zunächst von den ständigen Fragen, ist es ein Mädchen, ist es ein Junge, nur verwirrt. Doch schnell bekommt sie auch körperlich den Hass der Gesellschaft auf alles nicht eindeutig Zuordnenbare zu spüren. Er haut von zu Hause ab und lässt ihre Familie ohne Bedauern zurück, die ihre eigenen Enttäuschungen über ihr armes Leben an ihr abreagierte. Der Titel des Romans verweist auf Transgender-Menschen, die ihre Körperlichkeit nicht durch Kleidung oder Schminke vertuschen können oder wollen, sondern erkennbar bleiben, als anders und damit ausgeschlossen. Das Leben für einen Menschen, der aussieht wie ein Mann und doch nicht zum phallozentristischen Patriarchat gehören kann, ist unglaublich hart. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts können Polizisten bei Razzien noch voller Gewalt auf Grundlage von Gesetzen reagieren, die für Nichtmänner das Tragen von mindestens 3 weiblichen Kleidungsstücken vorschreibt. Auch wenn sich diese Gesetze später ändern, Gefängnisaufenthalte, die von sexueller und körperlicher Gewalt geprägt fast unüberlebbar werden, kommen immer wieder vor. Da eine Heirat ausgeschlossen ist, wird das Überleben in einer Gesellschaft, deren Paarbildung mindestens einen Mann vorschreibt, um eine Wohnung zu mieten, Verträge zu unterschreiben oder überhaupt nach außen zu agieren, fast unmöglich. Alle Aktivitäten, die einen Pass und damit Nachweise erfordern, bleiben verwehrt. Leslie Feinbergs Stonebutch Blues ist ein Roman über das Leben in der Arbeiterklasse. Und auch dies ist zuerst überraschend, werden doch Transgender-Bewegungen und feministische Kämpfe oft zusammengedacht. Und feministisch-theoretische Anstöße kommen oft aus einem universitären Umfeld. Unüberhörbar und unendlich traurig ist die Enttäuschung, als Jess erkennen muss, dass die feministische Bewegung ihn abweist. Ihr wird unterstellt, so vom Patriarchat durchdrungen zu sein, dass sie ihr eigenes Geschlecht so sehr hasst, dass sie es ändern möchte. Ein möglicher Ausweg für Stonebutches, die oft ohne universitäre Ausbildung zu Aushilfsjobs mit schwerer körperlicher Arbeit, wie zum Beispiel in Fabriken oder Druckereien gezwungen sind, ist die Einnahme von männlichen Hormonen, um einem der festgeschriebenen Geschlechter näher zu kommen. Jess bricht die Einnahme jedoch ab, weil sie in dieser Form der körperlichen Unterwerfung keinen Ausweg sieht. Stonebutches und andere Transgender-Menschen haben keine starke Lobby, die für sie kämpft. Jazz findet jedoch in New York eine Community und trifft vereinzelt Menschen, die ihn, wenn auch oft erst nach langer Zeit, akzeptieren. Die grundlegenden Veränderungen in der Gesellschaft kommen hingegen nur verspätet und sehr zögerlich bei Transgenders an. Leslie Feinberg schreibt über die Herausforderungen eines Lebens, in dem dem eigenen Körper so viel Hass entgegenschlägt, dass nur die eigene Akzeptanz, kaum aber Liebe für sich selbst und damit andere vorstellbar sind. Während Frauen sich eine Öffnung der Welt erkämpfen konnten, bleibt dies für Transgender und damit für uns alle eine Herausforderung. Kaum ein Mensch kann den Anforderungen, den ihr oder sein zugewiesenes und zugegebenermaßen oft angenommenes und akzeptiertes Geschlecht an sie oder ihn stellt, genügen. Nicht männlich genug, nicht weiblich genug und aufgrund dieser Zuschreibungen, denen sich nur unter Mühen und permanenten Anstrengungen doch immer nur angenähert werden kann, bleibt wenig Kraft, die Welt für alle Geschlechter zu verändern. Leslie Feinbergs Roman Stonebridge Blues ist ein augenöffnender Page-Turner, der verlangt, in einem Stück gelesen zu werden und nachdem man die Welt mit anderen Augen sieht. Stonebridge Blues steht in den USA auf dem Lehrplan einiger Colleges und Universitäten und gilt zu Recht als Meilenstein der Gender-Literatur. Sie hat einige weitere Bücher, teils fiktional, teils wissenschaftlicher Natur, veröffentlicht und begann 2008 nach harter Krankheit, die ihr das Schreiben fast unmöglich machte, mit Fotografie. 1993 im Original veröffentlicht, liegt Leslie Feinbergs mit dem Stonewall Book Award ausgezeichnetes Stonebridge Blues seit 1996 in einer deutschen Übersetzung vor und wurde im Verlag Krug und Schadenberg veröffentlicht.
Mein Bart wuchs in allen Farben, blond, mit roten, braunen und grauen Strähnen. In der Öffentlichkeit war mein Bart ein Busch, hinter dem ich mich verstecken konnte. Niemand schien mich noch wiederzuerkennen. Meine Brüste hasste ich mehr denn je. Durch das tägliche Einbinden waren die Muskeln schlaff geworden und sie taten weh. Aber endlich hatte ich $2,000 zusammengespart. Ich rief den Chirurgen an, an den mich Dr. Monroe verwiesen hatte. Ich sagte ihm, dass ich flachbrüstig sein wolle. Ja, sagte er, Brustreduktion. Wird es sehr schmerzhaft sein? Werde ich lange nicht arbeiten können? Nein, sagte er, es ist keine radikale Amputation. Wir machen einen Einschnitt und entnehmen etwas von dem Fettgewebe. Es wird zwar unangenehm sein, aber Sie müssten in 1 bis 2 Wochen wieder arbeiten können. Mir wurde flau, aber chirurgische Beschreibungen lösten das immer bei mir aus. Haben Sie das Geld? Fragte er. Ich hatte es. Ich war bereit. Ich ließ mir einen Termin geben. Am Tag vor der Operation gab ich auf der Arbeit vor, krank zu sein. Abends lag ich im Bett und starrte an die Decke. Ich war nervös, aber ich hatte keine Angst. Ich freute mich darauf, mich in meinem Körper wieder wohlzufühlen. Ich wünschte, Theresa wäre bis hierhin mit mir gegangen. Warum konnte ich sie nicht wenigstens eine Nacht lieben, wenn ich mich in meinem Körper wohlfühlte? Theresa. Als der Gedanke an sie einmal aufgekommen war, war es zu spät, die Erinnerungen zu verdrängen. Ich warf mich hin und her. Wo ich auch hinging, ich wusste, dass ich allein unterwegs war. Am nächsten Morgen erschien ich kurz vor meinem Termin in der Klinik, um die nötigen Formulare auszufüllen. Bei wem sind Sie angemeldet? Lächelte die Sprechstundenhelferin. Dr. Costanza. Ihr Lächeln wurde kühl. Einen Moment bitte. 5 Minuten später kam sie zurück. Der Doktor war nicht da. Anscheinend hatte er auch nichts veranlasst. Aber sie sagte, ich solle mich bei den Schwestern im 6. Stock melden. Im 6. Stock saßen 3 Schwestern am Empfang. Ich habe einen Termin bei Dr. Costanza. Die Schwestern schauten sich an. Eine seufzte. Im Moment steht kein Raum für sie zur Verfügung. Sie müssen sich auf der Toilette fertig machen. Ich zögerte. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Einen Moment, sagte sie. Sie kam mit einem Klinikhemd, einem Rasierer und einer desinfizierenden Seife zurück. Rasieren Sie sich hier mit Achsel, Brust und Schamhaar und ziehen Sie dann das Hemd an. Das Schamhaar? Sie runzelte die Stirn. Vorschriften. Ich hoffte, wir meinten beide dieselbe Operation. Aber ich würde gewiss noch mit jemandem reden, bevor die Operation anfing. Nicht da rein, rief eine der Schwestern, als ich auf das Männerklo zusteuerte. Ich ging zum Frauenklo. Nein, da auch nicht, rief eine andere. Ich blieb stehen. Sie fanden einen Raum für mich. Ich wusch mich mit der Seife und rasierte mir zum ersten Mal seit vielen Jahren die Achseln. Damals, als meine Achselhaare anfingen zu wachsen, hatte meine Mutter darauf bestanden, dass ich mich regelmäßig rasierte. Dies würde jetzt das letzte Mal sein. Als ich fertig war, setzte ich mich auf einen Stuhl und wartete. Draußen unterhielten sich zwei von den Schwestern. Sie sagten, es gäbe Ärger, wenn sie gesundes Gewebe an die Pathologie schickten. Sie sagten, dass das Ganze früher oder später aufliegen würde und dann wäre die Hölle los. Eine Schwester kam herein, lächelte und senkte schüchtern den Blick. Sie zeigte auf eine Rolle bei dem Flur. »Kann ich nicht laufen?«, fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. Ich legte mich auf das Bett und sie schob mich den Flur hinunter. Ich sah nur Decken. Riesige Scheinwerfer tauchten über mir auf. Ich war im OP. Maskierte Gesichter über mir. Ich hoffte, sie waren nicht zu feindselig gestimmt. »Wer von Ihnen ist Dr. Costanza?«, fragte ich. »Der ist im Urlaub, machen Sie sich keine Sorgen.« Ich protestierte, aber jemand stach mir eine Nadel in den Arm und der Raum löste sich allmählich auf. Als ich aufwachte, war alles ganz verschwommen. Ich konnte nichts richtig erkennen. Der Mann im Bett gegenüber schien mich anzustarren. Schwestern guckten von der Tür aus zu mir rein. Ich kämpfte um mein Bewusstsein. Ein Priester trat ein. »Wo ist sie?«, fragte er und blickte sich um. »Wer?«, fragte ich. Der Raum drehte sich. Der Priester kam an mein Bett. »Die verlorene Seele, die meine Hilfe braucht«, flüsterte er. Ich schickte ihn weg. Ich versuchte, mich aufzusetzen. Ein dumpfer Schmerz hämmerte in meiner Brust. Ich rief die Schwestern, die in der Tür standen, »Geben Sie mir was gegen die Schmerzen.« Sie gingen weg. Eine von ihnen kehrte zurück. »Hören Sie«, sagte sie, »ich verstehe das alles nicht, aber dies ist eine Klinik für kranke Menschen. Wenn Leute wie Sie nebenbei was mit Dr. Costanza ausmachen, ist das Ihre Sache. Aber dieses Bett und unsere Zeit sind für die Kranken bestimmt.« »Wie viel Zeit würden Sie mir für die Genesung lassen? Eine Stunde, zwei?« Ich wollte keine Minute länger bleiben. Ich wollte nach Hause. Ich schwang die Beine aus dem Bett und versuchte aufzustehen. Als ich mich einigermaßen aufrecht halten konnte, zog ich mich vorsichtig an. Es dauerte ewig, bis der Fahrstuhl kam. Ich trat ein und drückte den Knopf zum Erdgeschoss. Die junge Schwester, die mich zum OP gebracht hatte, hielt die Fahrstuhltür auf und drückte mir etwas in die Hand. Es waren vier Schmerztabletten in einem Papiertuch gewickelt. »Es tut mir leid«, flüsterte sie. Von der Busstation aus musste ich noch ein ganzes Stück laufen. Als ich endlich zu Hause ankam, steckte ich den Schlüssel ins Schloss. Ich musste die Tür fest anziehen, um den Schlüssel herumzudrehen. Ich hätte es beinahe nicht geschafft. Aber dann war ich daheim. Ich legte mich aufs Bett und war sofort weg. Als ich aufwachte, wusste ich erst nicht, wo ich war. Ein dumpfer Schmerz klopfte in meiner Brust. Ich stand vorsichtig auf, öffnete die Schranktür und betrachtete mich in den großen Spiegel an der Innenseite. An meinem Bart sah ich, dass ich tagelang geschlafen haben musste. Meine Brust war verbunden. Da war er, der Körper, den ich wollte. Ich fragte mich, warum das so schwer hatte sein müssen. Ich stolperte in die Küche und trank eine Pepsi. Ich fand einen Rest Pepperoni-Pizza und ein Stück Schokoladenkuchen im Kühlschrank, das Frühstück meiner Kinderträume. Ich rief bei Edwin an, kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich war erschrocken. Ich rief bei ihrer Schwester an. Mit zitternder Stimme sagte sie, sie hat sich erschossen. Schon vor ein paar Wochen. Ich legte langsam den Hörer auf. Edwin, Ed, flüsterte ich, als wäre sie in meinen Armen eingeschlafen und ich könnte sie wecken. Ich ging zurück ins Bett und verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, hoffte ich, dass Edwins Tod nur ein Traum gewesen war. Ich rief meinen Meister an. »Wo zum Teufel hast du gesteckt, Junge?«, schrie er mich an. »Ich war krank, wirklich krank. Bringst du mir einen Attest?« Ich dachte einen Moment nach. »Nein«, sage ich. »Du bist entlassen«, knurrte er und legte auf.